Bevor wir loslegen, habe ich eine wichtige Frage. Und zwar, können wir uns gegenseitig supporten heute?
Ja.
Kennst du die Referenz nicht?
Nee.
Hallo, Folge 1, Dschungelcamp. Timur, Zitat Timur, bevor sie da in diesen Sumpf da reingehen, in diese Prüfung, hat er doch dann Sonja und Jan gefragt. Aber, Entschuldigung, können wir uns gegenseitig supporten? Ja, weil Support brauchen wir heute auch. Weil wir haben so viele Sprachnachrichten, so viele Promis und Promi-PartInnen, da müssen wir den Überblick behalten. Und es ist einiges los. Ich habe mich in Jeles Leben begeben, du natürlich in das von Nina Bott und alle anderen Promi-PartInnen auch. Deswegen geht's jetzt los mit unserem ersten kleinen Fest zum Dschungelcamp-Start. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Ja, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück am Samstag nach der ersten Folge des Dschungelcamps. Ich bin als Da holt mich hier raus. Wie gesagt, wir sind hier quasi nach Folge 1. Ich hoffe, ich krieg's auch rechtzeitig raus, die Folge, damit ihr top aktuell informiert seid. Wir reden aber auch nicht nur über Folge 1, sondern auch über die Woche davor im Prinzip. Also über die Vorbereitungen der Stars, die Begleitpersonen vor Ort in Australien und so weiter. Also alles, das wird Thema sein und mit mir zusammen durch die Folge reiten wird die einzigartige Jule.
Hallo!
Ja, du bist aber jetzt du bist die alte Jule, ne? Du bist jetzt nicht, also du bist, ja. Genau. Ja, wir haben auch noch Jule, die natürlich die Patin von Jörg ist, die haben wir heute auch wieder am Start und so, also, ne, wir haben alle dabei und ich glaube, ich komme nicht durcheinander mit den Jules. Ja, Dschungelstart, Jule, das ist natürlich ein Feiertag, nicht nur für diesen Podcast, sondern für die Trash-TV-Gemeinde allgemein und es war einiges los, aber ich gebe jetzt mal nicht zu viel Meinung vorweg. Wie hat es dir denn gefallen? Also was ist dein erster so 11 Uhr morgens Eindruck nach dem Dschungelstart?
Also ich würde gerne an der Stelle einen Camper zitieren und zwar Jörg, kurz bevor er da runtergefallen ist, den Bungee-Sprung und zwar geil, geil, geil. So würde ich es, glaube ich, nennen. Also ich habe
geil, 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 geil.
Ja, ich kann es leider nicht so gut jetzt wiedergeben. Ich bin noch ein bisschen müde. Aber ich fand gerade für einen Auftakt, ist ja meistens mehr so eine langweilige Folge, also da passiert ja meistens nicht so viel, fand ich es echt sehr gut.
Okay, das ist spannend, weil ich wäre jetzt eher in die andere Richtung gegangen.
Okay.
Also ich war während der Folge so ein bisschen, dass ich mir dachte, also das ist jetzt ganz schön ein slower Start, ehrlicherweise. Also ich finde, die haben diese Einzüge extrem schnell abgewickelt. Also dieses da einpacken und Ranger und bla bla bla, das ging ziemlich zügig, finde ich. Und auch die Vorstellungsclips waren ziemlich schnell. Aber danach so das erste, also die Prüfungen und das erste Ankommen im Camp, das fand ich schon ziemlich langsam. Es lag natürlich auch an den Platzierungen der Werbepausen und so weiter. Mhm. Aber ich meine, die können ja nichts dafür, dass es quasi keine Konflikte gab, so richtig. Und dann dieser eine Konflikt zwischen Edith und Jörg mit dem Ex-Mann und so.
Ja.
Das wurde ja, glaube ich, 3 Werbepausen lang aufgebaut. Und dann war das so eine mini, mini, mini Geschichte. Und ich dachte, also da war ich schon ein bisschen enttäuscht, so einfach, weil es, glaube ich, nicht nötig gewesen wäre. Und was die Dschungelprüfungen angeht, ich fand halt diese Sumpfprüfung da, wo die da ewig durch diesen Fluss laufen mussten, halt irgendwie boring. Und die Essensprüfung, okay, die kennt man auch mittlerweile, dass sie gleich am Tag 1 kommt, ne? So, ja. Also das Einzige, was mir so ein bisschen was gegeben hat, war der Slip and Slide, ne? So. Mhm. Und generell die Persona Jürgen, so. Das war schon eine Überraschung, eine positive. Aber alles andere fand ich persönlich so ein bisschen slow.
Ja, also ich kann das auf jeden Fall verstehen, aber ich war irgendwie so überrascht von den Charakteren, weil ich da irgendwie niemanden langweilig fand oder niemanden, der irgendwie nicht irgendwie einen lustigen Moment geliefert hat, weil ich auch teilweise Angst hatte vorher, so bei manchen Leuten gerade jetzt, die nicht Reality erfahren sind, werden die untergehen oder werden die nichts machen und ich fand gerade so, also so Jürgen fand ich mega lustig, ich fand Jörg auch komplett creepy ein bisschen, aber ich dachte auch, dass er auf jeden Fall nicht so viel macht und man hat ihn ja schon relativ viel gesehen. Ich fand auch Pierre überraschend lustig. Also ich glaube halt, dass so ein bisschen meine Vorfreude für die nächsten Wochen extrem gesteigert worden ist, weil ich so gedacht habe, der Cast, der bringt, glaube ich, viel her, obwohl jetzt noch diese Konflikte jetzt noch nicht so krass präsent waren.
Ja, also ich bin auch total happy über den Nicht-Reality-Star-Cast, also ja, wie der sich vorgestellt hat, wie der aufgetreten ist. Ich finde auch, dass Pierre voll schon gescheint hat, ehrlicherweise, in dieser ersten Folge.
Voll.
Also Jörg auf eine andere Art so ein bisschen, aber Pierre, das waren alles positive Überraschungen. Ich finde auch Timur hat schon so ein bisschen was gezeigt, was er so an Angriffsfläche auch bieten kann, so in dem Format. So, man kann nicht sagen Boyband-artige, aber so dieses, weiß nicht, sowas, so hat schon sowas so glattes, soapiges. Ich weiß nicht, ob es in so eine Richtung Felix von Jaschow geht, ich glaube eher
ich
nicht.
Ich hoffe ein bisschen, aber ja, wahrscheinlich eher nicht.
Ja, ich glaube, es wird eine andere Art von Selbstüberschätzung vielleicht.
Mhm.
Wobei er dann ja am Ende in diesem, also in der Rauswahl, beziehungsweise in der Wahl zur Prüfung, ja auch relativ humble war eigentlich so, ne? Mhm. Von wegen, ich habe ja vor allem Angst und so, hätte ich gar nicht erwartet, ehrlicherweise.
Ja.
Wie gesagt, wir wollen heute nicht nur Tag 1 besprechen, das machen wir mit allen ja eh zusammen, sondern eben auch so ein bisschen auf die Vorbereitung schauen und haben natürlich dazu unsere Promi-PartInnen auch am Start. Und ich würde mal sagen, dass wir damit auch relativ schnell starten und beziehungsweise wir können vielleicht einmal nochmal kurz das abhaken, was zum Prozedere halt gehört. Am Ende wurde gewählt Sam, ne?
Mhm, ja.
Und dementsprechend, das heißt ja automatisch, dass Sam auch so ein bisschen der Hauptdarsteller der ersten Folge war und das stimmt auch zum Teil, also Alessia war auch schon ziemlich präsent so, aber Sam hatte halt natürlich auch hier und da mal so einen Konflikt reingebracht, ne?
Ja.
Direkt zur Begrüßung bei Anna-Maria zum Beispiel oder ja, auch so sein Annehmen der Rolle mit Nina und da kommst du gleich wahrscheinlich dann ins Spiel,
mhm.
Also dieses Regeln verteilen und so weiter und wie er da gar keinen Bock so richtig drauf hatte und das war bestimmt alles Grund, warum er am Ende dann gewählt wurde in die Prüfung, natürlich auch, dass er sich beim Bungee-Springen nicht getraut hat. Wie hast du ihn so gesehen und geht es jetzt so weiter, ist ja die Frage, ne? Also wird er quasi das Prüfungsopfer?
Ja, er war so halt wie Sam immer ist, ne? Also irgendwie war jetzt nicht da irgendwie was, was mich so extrem überrascht hat. Er ist ja auch direkt ins Camp gekommen und hat auch direkt angefangen zu lästern und so. Und ich glaube, dass er sich schon bewusst in diese Position gebracht hat, weil er wusste, okay, wenn ich hier Prüfungsopfer werde, es bedeutet halt Sendezeit. Und ich glaube, das hat er so sich dabei gedacht, dass er sich da extra auffällig verhält, dass er dann auch in die Prüfung gewählt wird. Und ich bin halt super gespannt, wie er sich da so schlagen wird morgen. Also ob er jetzt extra wieder so rumschreit und extra verkackt, damit er nochmal gewählt wird oder ob er jetzt einfach so da komplett durchzieht. Also da bin ich halt gespannt, was so sein Plan ist in den nächsten Wochen. Und ich finde es auch sehr interessant, dass er sich auch direkt an Edith geheftet hat, weil ich irgendwie das vorher nicht so gesehen habe, diese Kombination. Und ich finde die auch ganz interessant sozusagen, weil die so komplett unterschiedlich sind. Da frage ich mich auch so, denkt er das, dass er sich jetzt an sie geheftet hat, weil sie halt jemand ist, der auf jeden Fall gezeigt wird und präsent sein wird oder weil sie die spannendste Story hat. Also da bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen.
Ja, man kann bei Sam halt nicht anders, als immer so zu unterstellen, dass es irgendwie ein Motiv hat oder irgendwie eine größere Strategie ist, um vorzukommen. Ich fand die Reaction am Ende, er hat sie, finde ich, überzeugend gespielt, sozusagen, dass er keinen Bock hat auf die Prüfung. Aber ihm wird es natürlich recht sein, ne? Also das wird natürlich voll in sein Ding passen. Und ja, ich bin mal gespannt. Und deswegen hätte ich jetzt auch vorgeschlagen, dass wir zuerst deswegen nach Island schalten zu Nora, die ja die Promi-Patin von Sam ist. Und uns mal anhören, was sie so sagt zu seinem ersten Auftritt und auch so zu seiner Ankunft in Australien. Deswegen, hier ist Promi-Patin Nora.
Hallo zusammen, das war doch mal ein guter Einstieg. Ich fand's sehr unterhaltsam. Was mich heute ein bisschen schockiert hat, als ich den Anfang On Demand nachgeholt habe, dass On Demand das 2 Stunden 37 sind, während es ja gestern fast 4 Stunden waren. Klar, das liegt nicht nur an Werbung, sondern eben auch an den Aufrufen zum Anrufen. Aber das finde ich schon, das finde ich schon hart. Naja, ich habe mich natürlich die Woche auch schon sehr viel vorab mit Sam beschäftigt. Raffi ist ja doch mit nach Australien gereist, war aber leider die Woche krank. Das heißt, da kamen leider keine Updates rein. Aber ich finde, dass Sam vorab eine gute Figur gemacht hat auf seinem Instagram. Er wurde dann ja jetzt in der ersten Folge schon von Jan und Sonja so anmoderiert, dass er ja schon in allen Formaten gewesen sei. Das ist natürlich auch einer der Hauptkritikpunkte. Ich finde, man hat ihn eben sehr, sehr viel gesehen dieses Jahr und man kennt demzufolge natürlich auch seine Masche schon und ja, weiß schon, worauf das hier alles wahrscheinlich hinauslaufen wird. Die Gruppe, in der er war, beim Camp-Einzug, da war ja der Jörg dabei, den er ja schon von Promi Big Brother kennt und mit dem er sich jetzt hier auf den ersten Blick ganz gut verstanden hat. Obwohl ich sagen muss, dass der Jörg bei mir wirklich den schlechtmöglichsten Eindruck einer ersten Folge gemacht hat. Also von Vergleich mit Michael Schumacher über die Sprüche, die er bringt. Naja, dann war ja auch noch Alessia in der Gruppe. Die Sam und Alessia hatten ja in der Sommerhaus-Staffel recht heftigen Beef. Und das hieß ja auch danach, dass Alessia ihn und Raffi homophob beleidigt hätte und man das in der Staffel nur nicht gesehen hätte, was man sich jetzt aber bei Alessia, finde ich, durchaus vorstellen kann. Deshalb war ich da sehr gespannt auf das Zusammentreffen. Aber die haben das ja ganz gut gemeistert. Und ich denke auch, sie sind ja auch beides Profis. Naja, ich glaube, Sam ist mehr Profi als Alessia. Und ich glaube, Sam sieht darin schon auch eine Chance, sich mit ihr zusammenzutun, weil sie natürlich beide sehr bissig und sehr geschwätzig, sage ich mal, sind, könnten die ja eine recht explosive Mischung da darstellen. Dann mussten sie ja zu ihrer ersten gemeinsamen Aktion, wo sie also diesen Bungee-Jump machen mussten. Da hat Jörg bei mir auch schon wieder direkt super gepunktet, als Sam auf dem Turm war. Und Jörg sagt zu Maurice, ja, sollen wir jetzt Sam oder Sven rufen? Und Maurice einfach, ruf einfach Sam. Dann hat sich Sam gut mit Edith verstanden. Das fand ich ganz, ganz nett zu sehen. Ich glaube, die beiden wären eine gute, unterhaltsame Kombi auf jeden Fall. Sind ja beide, glaube ich, sehr gut drin, Content zu kreieren. Ach, Jelis habe ich noch vergessen. Genau, Jelis sagt noch vorm Einzug von Sam über Sam, ich bin lieber gut mit ihm als schlecht. Fand ich auch eine gute Aussage. Und ja, ich glaube, dass Jelis da auch durchaus strategisch ist und sich nicht mit ihm anlegen möchte. Genau, und die Beziehung zu Edith zeigt natürlich auch direkt Sams Schwächen insgesamt, also was Beliebtheit angeht. Wenn man also sieht, wie Edith quasi Sam vertraut und so ein bisschen ja mit ihm sich austauscht über Gefühle, die sie hatte, als der Jörg sie ja konfrontiert hat mit diesem, ja, du hast doch vorhin gesagt, es sei dein Ex-Mann. Und das ja Edith sehr stark getroffen hat. Und dann ist eben jetzt Sam die Bezugsperson. Und man sieht dann aber natürlich direkt im Schnitt, wie er über sie im Dschungeltelefon redet. Und jetzt auch sehr, ja, es klang jetzt nicht so, als wäre sie eine Freundin. Ja, ich fand auch insgesamt das Feedback von der Community sehr gespalten. Also klar gibt es Leute, die finden ihn unterhaltsam. Aber ich finde, mehrheitlich überwiegt schon die Meinung, dass er nervig ist und man diese Masche eben schon zu oft gesehen hat. Und das ist ja auch ein bisschen meine Befürchtung. Ich finde eben auch, er ist auf jeden Fall unterhaltsam und man braucht ja auch Leute wie ihn. Also Reality-TV funktioniert aus meiner Sicht nicht mit Leuten, die versuchen, nett zu sein, sondern natürlich braucht man auch Leute, die bereit sind, so eine Rolle zu spielen. Aber ich persönlich finde dann Charaktere wie jetzt beispielsweise eine Nina spannender, von der man im Vornherein denkt, dass sie bestimmt ganz lieb ist und nur die Camp-Mutti ist und die jetzt ja aber in der ersten Folge schon so ein bisschen als anstrengend inszeniert wurde und glaube ich auch von den anderen ein bisschen als anstrengend wahrgenommen wurde. Das finde ich persönlich noch unterhaltsamer als jetzt bei einem Sam, wo man eben schon vorab weiß, was man kriegt. Aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ich bin guter Dinge und habe volles Vertrauen in den Unterhaltungswert von Sam.
Ja, danke an Nora, die das Ganze in Island verfolgt hat und diesen extra Blick heute auf Sam geworfen hat. Ja, ich finde, sie hat eigentlich alles richtig analysiert. Also er hat schon natürlich anders als andere ein Vorbote quasi von Sam fliegt durchs Camp. Und das habe ich als Jelis Boy natürlich gemerkt. Jelis geht da mit einer gewissen Erwartungshaltung rein. Aber auch Alessia, sie hat einen Hintergrund mit ihm, Jörg hat einen Hintergrund mit ihm und so weiter. Also ne, er ist auf jeden Fall jemand, auf den man sich schon vorbereiten konnte Und deswegen habe ich auch gar nicht so sehr das Gefühl gehabt, dass irgendjemand so sich an seiner Art so stört, weil sie eben auch schon so bekannt ist.
Auf jeden Fall. Also es ist genauso, wie Nora es auch gesagt hat, es ist genau das so, was man von ihm erwartet hat und das liefert er einfach ab. Und ich bin halt, was mir aufgefallen ist, das hatte sie gar nicht so krass erwähnt, ich finde, dass irgendwie Jörg auch so ein bisschen auch seine Rolle übernommen hat. Also so gerade so, was die Sprüche betrifft, also wie zum Beispiel dieses, soll ich dich jetzt Sven oder Sam nennen oder auch dann dieser Seitenhieb mit der, bist du jetzt Ex-Mann oder Mann oder so, weil das sind so klassische Sprüche, die eigentlich so von Sam kommen würden. Da hat er irgendwie so sich da irgendwie von ihm inspirieren lassen. Das ist mir auch aufgefallen.
Wir haben ja gehört von der Patin, ne, von Jule in der letzten Woche, dass er sich extrem vorbereitet hat.
Ja.
Ne? Also, dass Jörg quasi brennt auf diese Teilnahme. Und ich finde, das merkt man auch. Der ist motiviert, ist gar kein Ausdruck, sondern eher übermotiviert eigentlich in der ganzen Geschichte. Und ja, weiß natürlich die Geschichte mit den Stehfests, weiß natürlich, was er mit Sam selber schon erlebt hat und so, kennt die Berichte, der hat wahrscheinlich Google Alert auf jeden Einzelnen eingestellt.
Ja,
so,
ich glaube auch.
Und weiß halt irgendwie Sven Dillon, Sam Dillon, das war jetzt die letzten Tage extra bei RTL, wurde es dann so berichtet und so weiter, Riesenskandal, die Bild hat es rausgefunden, der heißt gar nicht Sam. Ja, und der hat sich auf jeden so vorbereitet und kommt da mit so einem Rucksack an Informationen da rein. Und ja, das ist natürlich eigentlich Sams Job. Sam hat es ja auch schon gemacht mit Anna Karina, ne? Ja. Aber von Jörg kommt es einfach so ein bisschen unbeholfener und so ein bisschen so, dass er vielleicht auch gar nicht mit den Konsequenzen so leben kann oder will, wie es ein Sam tut. Ne? Der weiß natürlich, wenn ich das sage, dann wird mich Anna Karina jetzt erstmal so ein bisschen unsympathisch finden. Aber wenn Jörg halt irgendwas mit Ex-Mann sagt gegenüber von Edith, ja, muss ich dann erstmal so damit leben, dass ich jetzt da ein bisschen kurz mich jetzt ausschieße damit. Und dann ist die Frage nur, wenn er da auf der Pritsche neben Maurice liegt und dann sagt irgendwie, ah ja, jetzt werden mich die Zuschauer sicher wählen, weil ich werde jetzt hier so als Bad Boy inszeniert. Hm. Meint er das quasi, also ne, meint er das genau wie Sam quasi eigentlich, oder hält er das für etwas Gutes, ne, dass er jetzt quasi Sendezeit bekommt? Oder ist er wirklich gerade sich unsicher, wie er rüberkommt und macht sich eher so ein bisschen Sorgen um seinen guten Ruf?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber ich glaube an sich, ich glaube, der war halt so selber sehr enttäuscht von seinem Auftreten im Promi-BW-Haus, weil er da relativ unscheinbar war. Und ich glaube, er hat das jetzt so versucht zu kompensieren. Ich glaube, jetzt auch so wie Sam ähnlich denkt, Aufmerksamkeit, egal positiv oder negativ, ist gut. Und ich glaube, dass er das auch so ein bisschen, wie er da so saß, ich habe das auch ihm irgendwie gar nicht abgekauft, dass er sich jetzt irgendwie Sorgen macht, sondern es wirkte eher so, ach, jetzt werde ich jetzt so und so inszeniert. Dabei hat er sich das wahrscheinlich schon vorher irgendwie so gedacht, dass er da diese Rolle übernehmen könnte.
Aber jetzt, wenn wir schon so viel über ihn reden, dann müssen wir, glaube ich, direkt zur Promi-Patin gehen, zu Jule, zu deiner Namensvetterin. Die beschäftigt sich ja mit Jörg und hat sich mit ihm beschäftigt. Und deswegen hören wir mal an, was sie so zu seinem Auftakt im Dschungelcamp sagt.
Es gibt so viel zu erzählen, dass ich mich jetzt sehr zusammenreißen muss, um nur bei meinem Patenkind zu bleiben. Aber auch Jörg Dahlmann hat in der ersten Folge nicht enttäuscht. Er scheint auf jeden Fall sehr zu polarisieren. Die letzten Tage vor dem Einzug waren für Jörg relativ entspannt. Er war oft mit seiner Freundin Claudia am Strand spazieren. Er war nochmal beim Friseur, um sich die Haare zu tönen. Und er hat ganz stolz seinen eigenen RTL-Explosivbericht vom Fernseher abgefilmt und in seinem Feed gepostet. Er bekommt viel Support von seiner Mallorca-DJ-Bubble und die machen sogar Watchpartys. Und als Jörg selbst noch auf Mallorca war, hat er sogar seinen eigenen Dschungelsong eingesungen, zusammen mit dem Produzenten von Laila. Von dem Song habe ich aber bis auf den Bericht selbst überhaupt nichts mehr finden können. Der Einzug ins Camp war schon sehr beeindruckend. Während die Gruppe Harmonie ein bisschen im Wasser geschwommen ist, fand ich den Bungee-Sprung aus 50 Metern Höhe schon wirklich sehr extrem. Nur 3 von 6 Leute sind überhaupt gesprungen und ich finde es echt mega mutig und super cool, dass Jörg einer davon war. Er hat es klar ein bisschen mit zu viel Selbstbewusstsein überspielt, aber man merkt einfach nach wie vor, wie viel Bock er hat und das Ganze genießt. Und es war schon sehr beeindruckend, wie er sich ohne zu zögern darunter gestürzt hat. Nach der ersten Nacht ging es in die traditionelle erste Essensprüfung und auch hier hat Jörg als einer von wenigen wirklich abgeliefert, womit er am Ende 2 von 2 Sternen bisher geholt hat. Das können nicht viele von sich behaupten. Ich glaube, nur Edith und noch irgendjemand hat bisher wirklich alle Sterne für sich geholt. Danach gab es eine kleine Diskussion mit Edith. Ich hoffe, die wird mir jetzt nicht ewig nachhängen. Ich kann Edith verstehen, dass sie das getriggert hat, aber ihre Reaktion war schon sehr extrem. Jörg hat auch sofort gesagt, er hat es falsch verstanden und hat sich entschuldigt. Ob da wirklich Kalkül dahinter war, wie Edith ja sagt, das kann man nicht wissen. Insgesamt muss ich sagen, hat mich Jörg in dieser Situation sehr an Sam erinnert. Erstmal was droppen und sticheln, um eine Reaktion zu provozieren und sich dann irgendwie unschuldig rauswinden. Deswegen fand ich es witzig, dass Edith sich dann ausgerechnet bei Sam ausgeheult hat, weil er hätte genauso gut an der Stelle von Jörg stehen können in dem Moment. Das ist 1:1 die gleiche Masche, die Sam sonst immer macht. Also mein Fazit nach Folge 1. Jörg polarisiert auf jeden Fall mit seinem, ich nenne es mal, Thomas Gottschalk-Humor. Das kommt natürlich nicht überall gut an und hat auch viel Konfliktpotenzial. Ich denke aber trotzdem, dass Jörg einen guten Kern hat. Es wird spannend sein, ob er im Laufe der Staffel noch an Sympathien gewinnen kann. Bezüglich seiner Vorgeschichte mit Sam hat er beim Einzug gesagt, dass er mit ihm bei Null anfängt, von vorn anfängt. Und vielleicht können wir das mit ihm und auch seine Mitcamper mit ihm auch tun und ihn nochmal neu kennenlernen. Es fällt mir ein bisschen schwer, mich hier kurz zu fassen. Man könnte noch so viel erzählen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass ich immer noch die leise Vermutung habe, dass Jörg nicht ewig lang im Camp sein wird. Jörg selbst schätzt seine Chancen auf den Titel auch als eher gering ein und genießt vielleicht deshalb jede Sekunde im Camp. Er hat übrigens in den letzten Jahren schon 3-mal verschiedene Krebsarten besiegt. Vielleicht erklärt das auch so ein bisschen seinen Übereifer und dass er so komplett intuit ist, weil er halt einfach alles ausnutzen und rausholen will. Also, wir bleiben jetzt erstmal dran und beobachten das Ganze weiter. Ganz liebe Grüße an euch, an die anderen Patinnen und viel Spaß euch noch bei der Folge.
Ja, vielen Dank, Jule. Das ist doch mal richtig on point gewesen.
Ja,
also, viel, perfekt. Viel drin gewesen wieder. Ich finde schon, es ist wieder sehr witzig und es zeigt den Sinn vom Promi-Paten-Programm auch. Dass, also Jule ist natürlich jetzt schon in einer extrem schwierigen Position, weil Jörg ist,
ja,
finde ich, schon so ein bisschen derjenige, der am negativsten überrascht hat, sag ich mal. Also Alessia und Sam waren auch so gut dabei, aber die haben weniger überrascht als Jörg. Wenn man die nackten Zahlen anschaut, dann hat Julia vollkommen recht. Ne? Der hat einfach 2-mal in Dschungelprüfungen schon mal gut performt und ist wirklich jemand, dem man nicht vorwerfen kann, dass er da zu wenig Bock drauf hat oder so, oder dass er da einfach mit zu wenig Schmackes da rangeht an die Sache. Und das finden wir immer gut und deswegen glaube ich grundsätzlich auch, dass er weiterhin ein guter Kandidat bleiben wird. Das mal ganz wertfrei gesagt. Ne? Natürlich ist er schon so ein Weirdo einfach. Der hat mit seiner Übermotivation dann eben auch was Nerviges an sich, ne, weil er dann irgendwie dieses, da ist das Ding und so weiter, wie er sich dann freut und wie er das nach außen bringt und so. Aber ey, ich nehme den lieber als gerade eine Lilly oder so, ne? Also
das ist mir, ich dachte, du sagst Jelis, so, aber geht ja nicht.
Nee, das natürlich nicht. Nee, aber ich finde das grundsätzlich erstmal gut so.
Nee, ich finde es auch gut, also weil der ja auch so viel, so ein bisschen Spice mit reinbringt und gerade auch so ein bisschen ja auch Gesprächsthema ist. Und ja, ich finde es auch eine interessante Taktik, weil man das auch so selten von diesen älteren Männern, die jetzt nicht aus dem Reality-Business kommen, kennt. Also, dass da jemand so richtig mit voller Elan richtig Bock hat, da reinzugehen, sich extrem vorbereitet hat. Und ja, das finde ich eigentlich ganz cool.
Voll, und ich habe auch das Gefühl, dass er sich im Hinblick auf Promi Big Brother schon auch so Sachen gemerkt hat und jetzt Sachen umstellt.
Ja.
Ne? Weil er hat wahrscheinlich auch das Gefühl gehabt, dass er da untergegangen ist oder dass er da ja überschattet wurde und so. Und wahrscheinlich kommt auch daher so dieses ganze Thema, ich will jetzt ein bisschen mehr Reality-Star da rangehen. Habe aber wahrscheinlich trotzdem wenig Chancen, aber ich probiere es jetzt mal.
Ja.
Weil natürlich damals Sam Dillon, Jeremy Fragrance und so weiter, ne? Das war natürlich, da hat er schweren Stand gehabt einfach damals. Gehen wir weiter, weil wir sie jetzt auch schon so erwähnt haben, würde ich sagen, zu Edith, oder? Weil Edith ja auch so ein bisschen Team Sam war. Mhm. Und da hat sich ja weiterhin unsere Janske damit beschäftigt, mit Edith. Yes. Und sie hatte, dadurch, dass sie mit Jörg in dem Konflikt war, auch einen recht präsenten Auftritt. Deswegen sind wir gespannt, was die Patin Janske sagt.
Edith ist in Begleitung von ihrer Freundin Marlena nach Australien gereist und die Anreise hat sich schon mal definitiv als spannend gestaltet. Die beiden wurden nämlich am Frankfurter Flughafen an der falschen Lounge abgesetzt. Da werden sonst nur Staatsgäste empfangen. Das ist wohl irgendwie eine riesige Bibliothek mit Galerie und Springbrunnen und allem drum und dran. Und ja, ich finde, die beiden hatten das definitiv auch verdient, so empfangen zu werden. In Australien selber haben die beiden dann gar nicht so viel Spannendes gemacht. Also sie waren am Strand. Edith hatte Probleme damit, einen Bikini zu finden, der ihr passt. Und hat sie, glaube ich, am Ende aber doch geschafft. Und dann ging es halt auch schon ins Camp. Und da fand ich sie in der ersten Folge auch tatsächlich sehr präsent. Die Prüfung hat sie mega gemeistert. Und ich glaube, was den meisten in Erinnerung geblieben ist, wird halt diese kurze Diskussion mit Jörg Dahlmann gewesen sein. Und ich befürchte, dass viele Zuschauer in Ediths Reaktion übertrieben finden werden. Aber ich kann sie halt eigentlich sehr gut verstehen. Also es war ja so, dass Jörg ihr unterstellt hat, sie habe irgendwann mal von Erik als ihrem Ex-Mann gesprochen. Und dann ist sie halt wütend geworden und hat Jörg vorgeworfen, dass er da irgendwie das jetzt gesagt hat, mit einem gewissen Kalkül dahinter irgendwie provozieren wollte. Und ganz ehrlich, das kann ich mir halt auch tatsächlich ein bisschen vorstellen, weil warum wirft man sowas random vor der ganzen Gruppe ein, wenn man gerade von der Prüfung zurück ins Camp geht? Weil man, also man weiß ja genau, dass diese Szenen, die nach der Prüfung gedreht werden, garantiert nachher auch ausgestrahlt werden. Und wenn das Jörg jetzt so wahnsinnig interessiert hätte, wie Ediths Beziehungsstatus zu Erik ist, dann hätte er sie ja auch abseits von der Gruppe mal irgendwie zur Seite nehmen können und danach fragen können. Und gerade wenn man bedenkt, dass Jörg ja auch gesagt hat, dass er im Camp eine Rolle spielen möchte und eben nicht authentisch sein möchte, dann passt es da irgendwie schon ganz gut rein, dass er vielleicht auch bewusst dann mal sowas in die Runde wirft, um mal zu gucken, was dann passiert. Und ja, deswegen kann ich es halt schon verstehen. Es ist halt auch ein Wunderpunkt für Edith, weil es halt eben super viele Schlagzeilen um die Beziehung gab und Trennungsgerüchte. Und gerade wenn man Kinder hat, kann ich es halt auch total verstehen, dass man vermeiden möchte, dass die irgendwie mitbekommen, dass es Gerüchte gibt, die Eltern seien getrennt oder würden sich scheiden lassen. Und deswegen bin ich da definitiv auf Ediths Seite in dem Streit. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass sie und Sam irgendwie so eine Connection haben, also zumindest oberflächlich, weil hinter ihrem Rücken sieht das bei Sam ja schon wieder ganz anders aus, also was er über Edith so redet. Und ich habe jetzt zumindest nicht damit gerechnet, dass gerade die beiden sich gut verstehen. Und ich finde es auch nicht wirklich gut, weil man Sam halt schon eher, also man sollte schon eher ein bisschen vorsichtig mit ihm sein, glaube ich.
Danke an Janske. Ja, die beiden, also Edith und Erik, sind gerade anscheinend in so einer schwierigen Phase. Deswegen ist natürlich alles, was da kommt, gleich mal so ein Trigger. Ich glaube, dass Jörg, das, weil er sich so gut vorbereitet hat, das alles weiß. Und glaube aber nicht, dass er sie gezielt provozieren wollte, sondern eher so, also ich habe es wirklich so als missglückten Scherz verstanden, so nach dem Motto, ey, aber du hast vorher selber übrigens kurz mal Ex-Mann gesagt, also nur zur Info, so, also du, ne, so ganz konsistent bist du selber nicht, wie du es gerade benennst. So habe ich es verstanden. Ich hätte halt gerne die Szene gesehen, weil, also, ne, man hat es anscheinend nicht auf Kamera gehabt, wie sie da irgendwann mal Ex-Mann angeblich gesagt haben soll. Also es wäre gut gewesen, dieses Replay mal zu haben, was sie denn konkret gesagt hat. Vielleicht ist es ihr ja tatsächlich rausgerutscht, weil dann tut man Jörg vielleicht auch so ein bisschen Unrecht bei der ganzen Geschichte. Aber jetzt ja, ist es halt so, Jörg hat eventuell gezielt provoziert, eventuell hat er wirklich sie auf was hinweisen wollen. Und Ediths Reaktion kann man auch nicht so richtig interpretieren. Aber ja, Edith auf jeden Fall liefert eigentlich ziemlich genau das ab, was man dachte. Ne? Sie ist sehr impulsiv und ist sehr so, also mit wenig Taktik da dran, sondern wirklich einfach so, so emotional, wie man sie auch abgespeichert hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand auch ihre Reaktion, also ich finde es super interessant, jetzt auch mal das einmal aus Jules Perspektive zu sehen und dann einmal von Janskes Perspektive, weil ich irgendwie auch beides nachvollziehen kann, weil das scheint auf jeden Fall ein Wunderpunkt bei ihr zu sein, aber das Ding ist, dass sie das ja auch so krass in die Öffentlichkeit selbst getragen hat, also sie und Erik, da kriegt man gerade aktuell, wenn man hier auf Vox diese Sendung guckt, jegliche private Momente mit, also die ganzen Streits und die ganzen Konflikte, die tragen die ja komplett in der Öffentlichkeit aus, deswegen finde ich das an sich jetzt auch nicht so schlimm von Jörg, dass er das da irgendwie angesprochen hat, aber ich glaube, das war irgendwie so, wie als er da gefragt, Maurice gefragt hat, rufen wir jetzt Sven oder Sam, das ist einfach so als Scherz oder, nein, nicht Scherz, aber als irgendwie so als lustige Anspielung gedacht war. Also ich glaube, er hat jetzt auch nicht damit gerechnet, dass sie da so austickt.
Ja, also Ich glaube, es spitzt sich so zu, weil eben jemand mit Jörg da drin ist, der eben noch nicht so richtig in dem Genre irgendwie zu Hause ist und da noch nicht so die Spielregeln kennt. Und das ist eigentlich genau das, was wir wollten. Deswegen finde ich, geht der Plan dahingehend gerade auf. Ich finde trotzdem es schade, dass das so, oder dass wir jetzt schon eine halbe Stunde drüber reden, über diesen einen kleinen Moment. So, das fand ich halt so schade an dieser ersten Folge, dass halt wirklich das eigentlich das Einzige war, wo es so kurz mal irgendwie konfrontativ wurde. Es gab noch einen anderen Moment mit Anna-Karina, wie gesagt, wo dann Sam irgendwie ankam und als Anna-Karina dann dazu kam, so meinte, kommt jetzt hier gleich auch noch der Stefan Ross oder was ist hier so los? Jani Bär, muss man sagen, Jani Bär ist die Promi-Patin von Anna-Karina, deswegen hat sie jetzt keine Sprachnachricht einschicken können, sie ist dann natürlich nächstes Mal wieder dabei. Aber Anna-Karinas Auftakt, würde ich sagen, auch nach Maß, ne, auch sehr stark, powerful und da irgendwie mit Motivation reingegangen. Dann aber so ein bisschen überraschend, dass sie auf der Bungee-Plattform nicht gesprungen ist, oder?
Ja, ich hatte eigentlich schon gedacht, sie ist ja als erstes hoch, dass sie das durchzieht. Also irgendwie hatte ich da irgendwie keine Bedenken und und war dann auch überrascht, dass sie dann einfach gesagt hat, nee, und ich glaube, hat auch so ein bisschen ja die Weichen gestellt für die anderen, weil es ist ja, die Hälfte ist ja nicht gesprungen und ich glaube, weil sie damit angefangen hat, dass sie nicht springt, ja, sind die anderen dann auch nicht gesprungen, beziehungsweise dann war halt diese Schwelle niedriger, dass die einfach sagen, ja, nee, mache ich doch nicht. Und das fand ich ein bisschen schade. Bei der anderen Prüfung, bei der Essensprüfung, da konnte sie ja nichts für, also das war einfach super schwer, aber sie hat es wenigstens versucht. Aber ja, ich habe mir ein bisschen mehr von ihr tatsächlich gewünscht, also sie war jetzt noch nicht so krass präsent, in der Folge, aber hoffentlich kommt da noch was in die Richtung, weil ich fand sie irgendwie sehr ruhig.
Also ich glaube, da kommt auch noch was, weil sie wirkt schon, als würde sie sich da jetzt nicht so wie am falschen Fleck aufgehoben fühlen. Also sie, ne, sie ist jetzt schon irgendwie selbstbewusst und so, aber sie hatte einfach noch nicht so die Momente, glaube ich, wo sie scheinen konnte. Ja, ansonsten, glaube ich, müssen wir als nächstes über Alessia sprechen, oder? Weil haben wir auch schon so ein paar Mal erwähnt und ich denke mal auch, dass es knapp war zwischen ihr und Sam, wer zur Prüfung geht, weil sie hatte schon auch sehr präsente Momente, wo sie dann eben auch oben geweint hat, wo sie dann auch immer mal wieder so im Dschungel da auf dem Weg dahin gekreischt hat und so, auch bei der Vorstellung natürlich. Also sie war schon auch präsent und deswegen gehen wir mal zur Promi-Patin, nämlich Lisa.
Endlich geht es wieder los. Ich bin auch richtig hyped. Bis jetzt verteilt sich die Sendezeit ja noch relativ gleichmäßig. Aber ich finde, Alessia hat trotzdem schon ein bisschen geliefert. Ich musste auch tatsächlich ein paar Mal lachen. Mich wundert es aber, dass sie so schlecht Englisch spricht. Ich dachte, das bekommt man heute so beiläufig mit auf den Weg. Sie ist ja ganz locker damit umgegangen. Und es war auch irgendwie unterhaltsam dadurch. Dass sie bei dem Einzug nicht gesprungen ist, finde ich erstmal nicht so schlimm. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie so unnötig Show macht, sondern dass sie es wirklich machen wollte, aber die Angst einfach siegte. Aber mal ganz ehrlich, Bungee ist schon Endgegner. Also von meiner Seite aus alles gut. Bei der Prüfung wiederum war ich etwas enttäuscht. Da hätte sie mehr probieren können, definitiv. Ich hatte dann befürchtet, dass sie dadurch das Ticket für jeden Tag Prüfung bekommt und dann einfach nur nervig wird. Aber jeden Tag Prüfung muss ja auch nicht schlimm sein. Erstens ist es Sendezeit und ich glaube wirklich, sie könnte da abliefern. Und wenn sie sich da einmal richtig, richtig beweist, dann kann sie bei den Zuschauern auch Sympathien gewinnen. Auf jeden Fall. Es ist noch alles offen, also gucken wir mal. Ja, ich bin ready.
Ja, wir waren auch ready für Alessia und also ich bin so ein bisschen skeptischer als Lisa, was ihre Chancen bei Dschungelprüfungen angeht, weil ja, der Wille ist da, aber das war ja, also die Essprüfung, ich meine, sie hatte jetzt was aus meiner Sicht nicht so Schweres. Sie hatte doch die Seegurke, oder?
Ja.
Also, und das war ja gar nichts. Also sie hat sich ja noch nicht mal getraut, das anzufassen. Und dann wird es schon schwierig. Also eine Essprüfung in Zukunft sehe ich doch bei ihr nicht, wenn sie damit schon solche Probleme hat. Aber ich meine, das ist natürlich auch, wenn du zweimal scheiterst in der ersten Folge, bildet sich für dich automatisch natürlich der Weg, um die Heldenreise zu machen. Ne? Am Anfang scheiterst du und dann gewöhnst du dich langsam und am Ende schaffst du es dann. Ne? Das haben wir auch schon häufiger gesehen. Deswegen eigentlich ist es jetzt quasi alles serviert für sie Und ne, so Leute, die es jetzt so heldenhaft geschafft haben, wie zum Beispiel der Jörg, ne, der hat natürlich es jetzt schwerer, sich da noch zu steigern, aber sie könnte es machen. Ich bin nur sehr skeptisch, dass sie es schafft.
Ja, ich sehe es bei ihr auch irgendwie nicht so, weil ich weiß nicht, also irgendwie bei Layla war das ja so ähnlich, dass Layla ja auch so das Reality-Gesicht war letztes Jahr und da auch so gescheitert ist, aber ich habe da bei Layla irgendwie noch ein bisschen mehr Wille gesehen und ich weiß nicht, wie Alessia die Kurve bekommen wird. Ich bin halt dann super gespannt, weil ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass sie auf jeden Fall die Woche in eine Prüfung muss, also sei es alleine oder mit Sam zusammen, man weiß es nicht. Und wenn da vielleicht noch ein bisschen mehr kommt, dann vielleicht, aber so an sich sehe ich das jetzt auch noch nicht so. Und ich fand es auch witzig, wie Lisa auch gesagt hat, dass sie so überrascht war, dass sie kein Englisch spricht, weil das war ich auch. Also ich dachte mir, wie kann das denn sein? Also dieser Mensch ist wie als sie 23 oder so. Also ja. Das habe ich gar nicht verstanden. Und das, ich fand das auch nicht witzig, also mit den Rangers, weil ich dachte, so spielt sie, also sie spielt das ja offensichtlich nicht, aber es hat mich auch extrem irritiert.
Also ich fand es dann witzig, so die Situation, dass sie quasi noch nicht mal versucht hat, die Sarah Dingens zu machen eigentlich und gar nicht so sehr, oder auch den Maurice ehrlicherweise, der das ja auch schon ein bisschen so penetriert hat, die Rolle.
Ja.
Sondern dass sie einfach quasi gar nicht mit denen interagiert hat und dann einfach nur noch quasi, wenn die irgendwas gesagt haben, sie es sofort so umgedreht hat. Was hat er jetzt gesagt? So, das, also das fand ich schon witzig, aber so dieses Kinderenglisch und so weiter, das haben wir jetzt auch schon mittlerweile zu oft gesehen, glaube ich, dass es mich noch so richtig interessiert. Aber ja, ich habe gerade auch so drüber nachgedacht, weil sie ist natürlich die Low-Level-Version von Lucas Cordalis, ne? So was das Potenzial der Geschichte angeht. Weil ne, er kam zurück nach, 20 Jahren, nachdem mein Vater hier gewonnen hat und so weiter. Und dieser Teil der Geschichte, dass Alessia jetzt in das Format geht, wo ihr Vater direkt zu Beginn da dabei war und so, das ist natürlich, das kann noch kommen und das kann auch super emotional hitten bei den Leuten, weil Willi Herren ist bei den Anrufenden auf jeden Fall, also erstens ein Begriff und zweitens ziemlich beliebt so.
Ja.
Und ich glaube, wenn man da die richtigen Schalter im Schnitt drückt, dann kann das richtig emotional ankommen, diese Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie es macht so, weil sie hat es jetzt auch schon in ein paar Formaten eher nicht so gespielt, das ist ja auch ein bisschen jetzt, zu unterstellen, dass sie diese Karte spielt, sondern das kommt vielleicht automatisch, wenn du da ewig im Dschungelcamp sitzt so, dass du dann irgendwann mal diese Geschichte erzählst. Da kann ich mir vorstellen schon, dass die das nochmal auf eine andere Art und Weise dann auch beliebter macht, weil dass sie jetzt so krass unbeliebt wäre, das so interpretiere ich auch die Anrufe gar nicht, sondern eher so, dass sie halt unterhaltsam war.
Ja, ich glaube, die haben dieses, ich weiß gar nicht, irgendjemand in der Stunde danach hat es auch gesagt, dass sie so ein bisschen Welpenschutz hat, weil sie einfach noch so jung ist und so süß und so lustig. Das
war Mario Basler, glaube ich.
Ja, wo ich auch da so, hast du die anderen Formate gesehen? Aber gut, die Dschungelcamp gucken, die kennen, glaube ich, nicht die anderen Formate. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand da das gesehen hat, als sie da bei den Nonnen war oder bei Promi Big Brother da am Zaun stand und irgendwas von Fotzengelaber geredet hat. Also ich glaube, das ist bei denen nicht so präsent. Deswegen kann sie das, kann sie noch über sich hinauswachsen, auf jeden Fall. Ja, ich denke mir halt so, ich finde halt andere Storys gerade spannender, deswegen bin ich
welche denn? So. Welche denn findest du spannender?
Ja, Nina natürlich, ne? Sie ist mein Patenkind.
Ja, okay. Ja, aber dann gehen wir nochmal zu ihr. Gehen wir nochmal kurz zu Nina, weil Nina ist kurz in dieser ganzen Geschichte mit Sam ja auch schon so ein bisschen drin gewesen. Mhm. Und mir hat auch Mimi geschrieben aus unserer Community, dass Nina sowas Tina Ruland-artiges hat. Und Tina Ruland war jetzt nicht die beliebteste, weil sie auch so ziemlich diesen Chef dann hat raushängen lassen. Und sie ist ja jetzt Teamchef an Tag 2. Und sie geht diese Aufgabe schon anders an, als es jetzt Jürgen getan hat zum Beispiel. Deswegen, aber erzähl mal, wie fandest du ihren Auftritt?
Also ich war auch überrascht, weil ich dachte, dass sie wahrscheinlich im ersten Tag jetzt nicht so präsent sein wird, weil sie ja auch eher so eine ruhigere Person ist. Aber deswegen fand ich das gut, dass sie relativ viel, also es ist relativ viel, aber halt mehr gezeigt wird, als ich gedacht hätte. Und ich musste auch an Tina Ruland direkt denken, also dass sie da die ganze Zeit diese Teamchefrolle extrem ernst nimmt und dann auch am ersten Abend, nachdem sie dann hier Feuer hatten, da als sie angefangen haben zu rauchen, hat sie auch erstmal gefragt, ja, dürft ihr da überhaupt hinaschen? Und hat dann nochmal die Regeln rausgeholt und hat ja dann nochmal selber betont in der Kabine, also im Dschungeltelefon, dass ihr Regeln sehr wichtig tätig sind. Und ja, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Also ich hoffe halt, dass sie nicht so unbeliebt dadurch wird, weil sie halt extrem auf die Regeln achtet. Das ist so meine Angst gerade und dass der Schnitt auch so ein bisschen gegen sie ist. So an sich finde ich das aber ganz gut, dass sie da so ein bisschen versucht durchzugreifen, weil viele Leute haben sie, glaube ich, eher so als nett und sie ist hier so die Camp-Mutti und sie kümmert sich um alle und bla 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 eingestuft, aber sie kann auch anders und das finde ich ganz cool, dass in der ersten Folge das auf jeden Fall schon ein bisschen rausgekommen ist.
Ich fand auch, dass sie sich im Grunde schon auch gut geschlagen hat bisher, ne? Also ja, sie hat ja jetzt wenig irgendwie. Man könnte sie ja auch inszenieren, so als die Luxus-Mami-Bloggerin, Mami-Influencerin und so. Hat man ja auch versucht am Anfang so im Vorstellungsclip, aber ich finde, das ganze Auftreten auch bei dieser Sumpf-Sache da durch den Fluss, das hat ihm schon ziemlich den Wind aus dem Segel genommen. Also sie geht da schon ran und das Einzige, was auch hier ein Problem sein wird, sind die Essprüfungen. Also das war ja wirklich, also das war wirklich auch einer der witzigsten Momente, finde ich, der Folge. Also ihr Gewürge bei der Essprüfung, wo sie dann wirklich so mal kurz so würgen und reden in einem auch getan hat, aber dann so auf ganz so nonchalant so cool machen wollte und noch mit Sonja und Jan irgendwie so Gags machen wollte und dann aber parallel immer schon so gewürgt hat natürlich. Also das fand ich schon ziemlich witzig und zeigt natürlich, dass sie irgendwie bereit ist, schon über die Grenze zu gehen, aber einfach, ne, also was Essprüfungen angeht, einfach eine sehr geringe Toleranz hat dafür.
Ja, ich find's auch witzig, dass sie auch dann direkt als die erste Person hat gegessen hat und musste sie ja schon kotzen. Da saß sie ja schon da hinten in der Ecke und dann fand ich den Kommentar auch so witzig. Ich weiß gar nicht, was von Sonja oder so. Ja, man darf, also vorher darf man schon kotzen, aber dann halt nicht in der Prüfung. Und das fand ich schon lustig. Also ja, das ist so ein typisches Ding. Falls sie ins Finale kommen würde, dann würde sie wahrscheinlich die Essprüfung dann bekommen. Ja, mal gucken. Also die ist auch für mich so eine Kandidatin bei den Schatzsuchungen. Willst du, glaube ich, richtig gut.
Schatzsuch-Weltmeisterin.
Ja, richtig gut abliefern. Weil ich glaube, sie wird jetzt nicht in der ersten Woche gewählt, bin ich mir relativ sicher. Ja, aber ich bin da irgendwie super gespannt, wie sie sich da weiter schlagen wird und welche Leute so ihre Bezugspersonen werden.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Wem hast du denn da im Verdacht?
Ja, ich dachte vielleicht, also am Anfang dachte ich vielleicht auch Edith, aber Edith ist ja jetzt mit Sam Besties. Deswegen glaube ich, wird das dann eher nicht so der Fall sein. Wahrscheinlich dann auch Esten mit Jeles zum Beispiel.
Also ich habe das Gefühl auch Lilly, ne? Also die saßen, glaube ich, auch zusammen da in der Verkündung und das hat schon, ich denke auch, weil, ne, sie war ja auch Moderatorin von Prominent und ich glaube, da hat sie das ein oder andere Mal mit Lilly schon Überschneidungen gehabt.
Ja, ich glaube.
Also ich dachte erst so, ist es vielleicht auch, die haben mich jahrelang durch den Dreck gezogen bei Prominent, deswegen hasse ich Nina, so als Lilly, aus Lillys Perspektive. Nee. Aber anscheinend scheint es nicht so zu sein und ich denke mal, die haben bestimmt so ein paar Interviews schon geführt damals in der Rolle. Und deswegen, ja, glaube ich, dass das so eine Connection sein wird, Lilly und sie.
Ja, ich glaube, sie kann auch bestimmt mit Timo gut. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber da ist ja die GZ Asset Connection schon da. Aber muss mal gucken. Aber so an sich bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit ihr. Ich fand es auch süß, dass sie auch bei der Sumpfprüfung hat sie auch immer gefragt, geht's allen gut und so. Und ist alles in Ordnung? Oder auch zum Beispiel, als Anna Carina da von dem Insekt angegriffen worden ist, da hat sie ja auch sich super lieb um sie gekümmert. Also sie hat auf jeden Fall, diese lieben Seiten wurden von ihr auf jeden Fall auch schon gezeigt.
Dann gehen wir doch mal, jetzt bietet sich an, entweder Timur oder Lilly. Wo wollen wir hingehen als nächstes?
Ja, mir egal. Wir können auch Timur machen. Ich habe hier die Mail gerade offen.
Okay, dann gehen wir zu Timur und zu seiner Promi-Patin Johanna.
Yes.
Guten Morgen, hier ist Johanna. Diesmal pünktlich. Wie ihr hört, ich bin ein bisschen krank. Schlag mich schon seit ein paar Tagen mit einem Infekt rum. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, mein Patenkind Timur ist in den Dschungel gestartet. Vor seinem Abflug in Deutschland, da gab es noch eine kleine spicy Schlagzeile mit Bill Kaulitz. Bill Kaulitz hat nämlich in seinem Podcast erwähnt, dass er eine heiße Geschichte mit Timur zu erzählen hat. Und Timur hat darauf auch geantwortet und gesagt, er hätte keinen Sex mit Bill gehabt und dass es sich wohl einfach nur um eine lustige Geschichte handelt und dass Bill und er das für sich behalten möchten. Gucken wir mal, ob da noch irgendwas kommt. Würde mich ja mal interessieren, um was es da geht. Dann, die Ankunft in Australien war relativ unspektakulär. Keine besonderen Vorkommnisse, bis auf eine Lebensmittelvergiftung 2 Tage vor Abflug. Aber das hatte sich dann auch erledigt. Seine Begleitperson ist sein Manager Martin Wiedenker. Der ist anscheinend auch Fotograf, denn es wurden relativ viele ansprechende Bilder von der Gold Coast mit und ohne Timur gepostet. Gar nicht so viele Stories, wo irgendwas erzählt wird, wie es dort ist, sondern ja, eigentlich relativ viele Fotos. Und generell in Interviews kommt Timur sehr sympathisch rüber und auch sehr bescheiden. Er erwähnt sehr oft seine Verlobte und seine Kinder, die er vermisst, und natürlich auch den Rest der Familie. Dann ging's los ins Camp. Er wurde im Gym abgeholt, natürlich. Er ist ein sportlicher Typ, da ist er gerade im Gym, wenn er abgeholt wird. Seine Luxusgegenstände sind ein Haarspray und ein Foto seiner Familie. Ein ziemlich kleines Foto, wohlgemerkt. Ich habe mich gefragt, warum er das nicht wie alle anderen macht, die einfach ein Foto oder ein Kissen mit einem Foto von der Familie bedrucken und sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich vermute, dass er vielleicht nicht will, dass seine Kinder dann auf diesem Kissen im Fernsehen zu sehen sind. Oder vielleicht hat er es auch einfach verplant. Beim Einzug ins Camp war Timur genauso, wie wir ihn kennen, sehr hilfsbereit. Er fragt bei der Prüfung, ob sie sich gegenseitig helfen können. Dann bei dieser Wasserprüfung da, er hilft allen, er wartet auf alle. Als sie im Camp ankommen, bietet er auch sofort an, auf dem Boden zu schlafen. Und er ist generell einfach super freundlich und ein Sonnenschein. Auch bei der Essensprüfung liefert er echt ab und ist dieses echt krass eklige Gehirn. Musste auch würgen, aber kriegt es irgendwie hin, also Hut ab dafür. Also im Großen und Ganzen richtig guter Start in den Dschungel. Sehr professionell, muss ich sagen. Kein Potenzial bisher für Konflikte oder Aufreger. Man könnte fast meinen, er wurde von seinem Manager richtig gut gebrieft, wie er sich am besten zu verhalten hat, um irgendwie richtig gut beim Zuschauer anzukommen. Aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass er einfach genau so ist. Ja, das war's von mir. Wir hören uns demnächst. Ciao.
Das tun wir. Dankeschön an Johanna. Noch unklar, in welche Richtung von GZSZ-Schauspieler es geht. Er ist auf jeden Fall sehr eitel. Das hat man am Haarspray gesehen und so. Und hat man auch an der Art und Weise, wie er sich da inszeniert hat, als er da von da direkt im Gym abgeholt wurde. So, also das kann schon auch noch Angriffspotenzial bieten. Aber jetzt grundsätzlich habe ich noch keinen großen Grund, um zu sagen, der ist jetzt todesunsympathisch so. Also es gibt Anzeichen dafür, dass es in die Richtung mal gehen könnte oder dass es Situationen geben könnte, in denen er vielleicht mal dann irgendwie gestresst reagiert oder so. Aber Stand jetzt kann ich noch nicht so viel Negatives erkennen.
Nee, also man muss ja den GZSZ-Boys immer ein bisschen Zeit lassen, weil hier John, der war ja auch ein bisschen langweilig die ersten Tage und ist dann erst ab der zweiten Woche so ein bisschen, hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Deswegen glaube ich, müssen wir mal abwarten, welche Richtung das geht. Also ich hasse ihn ja bei GZSZ, sein Charakter, muss ich jetzt kurz mal sagen. Also ich finde ihn so schrecklich da. Also es liegt ja nicht an ihm, sondern es liegt einfach wie die Rolle, aber ich finde ihn einfach ganz schrecklich. Deswegen gehe ich da eh so generell mit so ein bisschen Antipathien rein, aber muss man schauen, in welche Richtung er das so macht. Ich meine, ich hätte ja so ein bisschen gehofft, dass er dann auch so bei den Prüfungen dann nicht so abliefern wird und dass man so, also dass er am Anfang da so mit Frustration reingeht, aber dann doch am Ende es nicht kann. Aber er hat ja bewiesen, dass er es kann. Und das ist für mich auch so ein ganz typischer Kandidat, der sich dann als erstes freiwillig meldet in der zweiten Woche. So, Leute, wählt mich in die Prüfung und ich hole euch alle Sterne und so.
Genau, es ist eigentlich nur die Frage bis dahin, ob er dann in der vielleicht Hungerwoche 1 dann so derjenige sein wird, der halt sagt, kaum kein Problem und so, passt schon. Oder ob er eher so jemand, der dann im Sprechzimmer sitzt und sagt, also ich hätte es schon gerne mal wieder was zu essen. So. Und ja, also dann eher so angepisst ist auf vermutlich Alessia, Sam und Co., wenn die da nichts holen. So, das ist die Frage und die können wir gerade noch nicht so richtig beantworten. Aber Stand jetzt, ja, ist er ein okayer Zusatz zum Cast, weil ich finde auch, dass er jetzt eben nicht so wirkt, als würde er da einfach nur drin liegen wollen und nichts machen, sondern der hatte schon auch, und man hat ja diesen einen Ausschnitt auch gesehen, wo er da sich quasi so ein bisschen gefreut hat, dass er jetzt im Dschungelcamp dabei ist und so. Und ja, ich glaube auch, dass er da schon Lust hat, ein bisschen zu entertainen. Und das ist gut. Und es braucht ja noch nicht mal einen Moment in Woche 1, sondern es braucht ja bei Felix von Jascharow, letztes Mal war es ja so ein Zusammenschnitt, diese Compilation of Momenten, wo er dann quasi so über seine Karriere gesprochen hat und was er nicht alles schon gemacht hat und so. Und sowas lässt sich ja immer finden. Und das ist nur die Frage, ob das Dschungelcamp ihn so dastehen lassen will oder ob sie ihn sympathisch finden. Und ja, dann wird sich das zeigen, wie wir Timur auch einzuschätzen haben oder wie wir ihn serviert bekommen zumindest. Dann gehen wir doch jetzt zu Lilly, oder? Zu Natalie und Lilly. Immer noch eine Traumkombination, glaube ich. Und ich hoffe, dass wir auch ein paar Informationen zu der Managerin von Lilly bekommen, mit der sich vielleicht Natalie auch ein bisschen auseinandergesetzt hat.
Hallo, also erstmal zu Lillys Begleitperson noch einmal. Birgit, ihrer Managerin. Ja, ich habe mir da ein bisschen zu viele Hoffnungen gemacht, weil ich dachte, die würde irgendwie ein bisschen mehr posten. Aber da kommt jetzt nicht so viel. Keine Ahnung, es ist ganz schön still. Ja, ansonsten hat Lilly in den Tagen vor dem Einzug sehr viel Sport gemacht, weil sie was brauchte, was sie wach macht durch den Jetlag. Und dann war sie eigentlich nur im Fitnessstudio und hat auch nicht so viel anderes irgendwie mitgeteilt. Ja, und jetzt zur ersten Folge. Also ich fand, sie kam sehr sympathisch rüber. Und sie hat auch den Eindruck gemacht, dass sie wirklich viel Energy hatte, auch wenn Sam ja so eine Spitze losgelassen hat, dass sie ja aussieht, als wäre sie schon 2 Wochen da. Man kann auch einfach mal müde aussehen. Darf man noch Mensch sein, frage ich da. Und sie war natürlich quasi auch beteiligt am Feuermachen. Das fand ich auch toll. Dann hatte ich kurz ein bisschen Angst, weil sie sich dann einfach selber schon im Bett ausgesucht hat. Aber das wurde dann zum Glück gar nicht zum Thema gemacht. Ja, aber ansonsten fand ich es auch sehr witzig, dass sie in der Essensprüfung die ganze Zeit so gelacht hat. Es hat mich sehr, sehr amüsiert. Und dass sie es dann aber selber ja auch probiert hat und jetzt nicht einfach nur über alle anderen gelacht hat, sondern halt wirklich das so absurd wahrscheinlich fand. Ja, hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, dass sie da wirklich alles probieren wird und mitmachen wird und da gut durchkommt.
Dankeschön an Natalie. Ja, also sie hatte auch bei Lilly jetzt wenig schon zu tun, würde ich sagen. Also ich finde, man kann also jetzt nicht auf Beobachtungsebene, sondern eher so auf Interpretationsebene schon so ein bisschen vielleicht erkennen, dass Lilly ja sich so, also dieses Ding von wegen, ich habe die größte Gage und ich bin eventuell sogar der größte Star da drin oder bin am bekanntesten, wie auch immer, dass man das schon so ein bisschen erkennen kann an der Sache mit den Betten, dass man auch dieses da drin sitzen in der Essprüfung und eher so das Ganze so als Zuschauerin wahrnehmen, dass das schon irgendwie alles dazu passt, dass sie da eher sich so fühlt, ja, ich bin hier schon dabei, aber halt auch nur bis zu einer gewissen Grenze und bin jetzt eben nicht auf Ebene von so Reality-Stars, bla bla bla, ne, sondern hab schon so ein paar Sonderrechte. Also ne, wenn man jetzt ganz böse das interpretieren will alles, ich kann mir vorstellen, dass man mit ihr noch Konflikte bekommt, weil sie schon, also ich meine, Sam hat ja einen Punkt, dass sie jetzt schon so ein bisschen energielos gewirkt hat. Jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht so optische gehen, aber sie war auf jeden Fall schon ziemlich fertig nach diesem ersten Tag und das ist, glaube ich, normal. Aber wenn das bei ihr so ein Ding ist, dass sie da energielos wirkt und dementsprechend vielleicht auch gereizter wird und das an Tag 1 schon so ist, dann kann ich mir vorstellen, dass wir da noch in Situationen laufen, wo das auch mal dann in den Konflikt endet.
Ja, also kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass sie am Anfang so sehr motiviert war, also dass sie dann auch direkt Feuer machen wollte und so, aber es sich dann sehr schnell schon gelegt hat, weil ich glaube, dass sie dann am Anfang schon dachte so, ja, ich möchte mich eigentlich beweisen und ich möchte hier zeigen, wer ich bin und ich bin mehr als diese Bäckergeschichte und sich das dann leicht so, glaube ich, den Umständen entsprechend, weil der Dschungel einfach unfassbar hart ist, sich das dann so direkt so ein bisschen abgeebbt ist. Das finde ich ein bisschen schade. Sie wird halt wahrscheinlich eh viel Sendezeit bekommen, eben wegen der ganzen Bäckergeschichte, weil da irgendjemand bestimmt drauf anspringen wird und dann wird sie wahrscheinlich auch erzählen. Das heißt, sie wird jetzt nicht so komplett, ja, unsichtbar sein, aber ja, mal gucken. Also ich kann mir halt echt auch vorstellen, dass sie dann auch so ähnlich wie bei Nina so ist, wenn dann die Ersten die Regeln brechen und dann die dann irgendwelche Kollektivstrafen bekommen, dass sie dann auch eine der Ersten ist, die da so richtig pisst sein wird auf die anderen.
Ja, ich sehe da so ein bisschen Anushka Renzi-Potenzial eventuell, dass sie dann an irgendeiner Stelle schon mal so einen Satz rausrutschen könnte, so, ja, aber ich habe ja wenigstens schon was geleistet, so nach dem Motto. Hat sie natürlich auch Schwierigkeiten, das zu argumentieren dann am Ende, aber wenn sie da in einem Konflikt ist mit einer Alessia oder so, dann ne, könnte ich mir eventuell schon vorstellen, dass da vielleicht mal sowas zumindest im Kopf ist, ob sie das dann ausspricht, ist die andere Sache. Ja gut, dann war das Lilly. Jetzt haben wir noch Jürgen, Maurice, Pierre und Jelis. Wo wollen wir denn als nächstes hin? Wollen wir mal zu Maurice, oder? Weil
ja.
Maurice, da weiß ich auch, dass Selma hat die ganze Folge, glaube ich, noch nicht sehen können. Sie war irgendwie noch unterwegs und ist jetzt ab Tag 2 so richtig dabei. Okay. Aber sie hat trotzdem eine kleine Sprachnachricht geschickt. Cool. Deswegen hören wir doch mal rein, was Selma zu ihrem Maurice sagt.
Mein Patenkind Maurice hat sich, wie ich finde, in der ersten Folge sehr gut geschlagen. Er hat sich von der besten Seite gezeigt, hatte ein paar geistreiche Kommentare, wie zum Beispiel, lass dich einfach schubsen oder auch, I'm scared that I became a heartbreak. Damit wollte er übrigens sagen, dass er kurz vor einem Herzinfarkt steht. Also ich stehe auch als Übersetzerin zur Verfügung. Ein kleines Problem gibt es. Er hat sich bei der Essensprüfung nicht gut geschlagen. Das gebe ich zu, dazu stehe ich und dazu stehe ich auch mit meinem Namen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mann einfach sehr viel Stress hatte in den letzten Wochen und dass ihm das so ein bisschen den Magen verdorben hat. Das ist sicherlich der einzige Grund, weshalb er das nicht runterbekommen hat. Er wird beweisen, dass er schlucken kann, dass er essen kann und dass er auch wirklich das ekelhafteste Zeug in sich schaufeln kann. Ich bin stolz auf dich, Maurice, und mach weiter so.
Ich bin auch stolz auf Selma, dass sie noch am Start ist, dass sie nicht schon die Segel gestrichen hat. Also, ja, also Maurice hatte auf jeden Fall einen guten Auftakt und ich finde ja sowieso, dass er eigentlich seit dem Sommerhaus es schafft, einigermaßen based zu sein. Oder? Also er ist eigentlich, seitdem ist er so voll so, keine Ahnung, auch wenn man ihn zum Beispiel bei den Reality Awards beobachtet hat, ne, in den ganzen Interviews und so, da war er ja nie so, und das war ja davor auch nicht so sehr, aber er war nie so konfrontativ oder er ist jetzt nicht so, weiß ich auch nicht, er sucht nicht so dringend irgendwie gefühlt die Kameras und das wirkt irgendwie gleich automatisch sympathisch gegenüber anderen.
Ja.
Und er wirkt auch mit seiner Rolle bei Kampf der Reality Stars, okay, da hat er es vielleicht so ein bisschen ein paar Mal übertrieben, aber so in der Zwischenzeit in seiner Rolle so als der im Sprechzimmer manchmal so weirde, lustige Sprüche loslässt, gar nicht so gezwungen irgendwie. Und das fand ich jetzt auch in Folge 1 ganz cool eigentlich. Und er hat es geschafft, ne, mit dem Bungee-Sprung. Und das war wirklich crazy, wie da sein Kopf da unter Wasser getaucht ist. Oh, wenn man nicht wusste gerade, ist das jetzt geplant so? Oder hat er da irgendwie ein falsches Gewicht angegeben? Und dann haben sie ihm das falsche Seil gegeben oder keine Ahnung.
Ich habe direkt Flashbacks bekommen zu dem Wendler in dieser Jungle-Show.
Zum Wendler, ja. Ja, wir waren ein paar Momente vom Roboter Maurice entfernt, der dann im Dschungelcamp sitzt. Auf jeden Fall. Ja, und ansonsten kam er da direkt an ins Camp, hat alle begrüßt und hatte lustige Momente, aber jetzt eben noch nicht den einen, wo er so scheinen konnte. Aber ich glaube, das, was glaube ich wirklich ein Faktor sein wird, ich glaube, dass Sonja und Jan Fans von ihm sind oder sein werden. Und das ist immer schon mal ein gutes Zeichen, damit du auch gut bei den Anrufenden ankommst, glaube ich, oder? So Gigi-mäßig.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, weil ich finde, dass er sich ja schon selber auf Social Media und auch bei KDRS, auch finde ich, selbst sich so ein bisschen abkultet. So, weil er sagt, ich bin hier der Löwe und er weiß, er ist hier so ein riesengroßes Meme und die Leute mögen ihn. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass er da auch so mit so einem richtig krassen Selbstbewusstsein, was vielleicht auch ein bisschen negativ bei den Anrufern ankommen könnte, da reingeht. Aber ich fand ihn überraschend angenehm und trotzdem ist er natürlich, wie er, also seine bei der Prüfung mit seinen ganzen Englisch und Deutsch verwurschteten Sätzen, das fand ich mega witzig. Und ich glaube auch, dass einfach diese Geschichte mit seinem Vater, nicht, dass er jetzt Vater geworden ist, so rum, und auch seine Familie hat und generell so ein familienbewusster Mensch ist, dass es halt extrem gut ankommen wird, gerade bei den Zuschauern zu Hause, weil die dann sehen so, oh, der hier, der kämpft hier für seine Familie mit und er hat ja auch hier das erste Kuscheltier von seinem Sohn mitgenommen. Also ich glaube, er hat auf jeden Fall diesen Humor, diese Humorseite, die sehr gut ankommt, aber auch diese emotionale Seite, die er, glaube ich, ja, gut ausspielen kann. Und ja, und der wird bei den Prüfungen auch abliefern, was ja auch sehr wichtig ist. Ja, und da glaube ich, der wird auch so, ich kann mir vorstellen, dass er auch so vielleicht so ein bisschen der Streitschlichter sein könnte, wenn dann irgendwie ein paar Leute aneinander geraten und er so Leute so, hey, beruhigt euch doch mal alle und wir reden jetzt alle. Und das könnte ja auch sehr gut ankommen.
Aber auch da Thema Hunger, ne, ist die Frage, wie er darauf reagiert, weil ja, klar. Der hat natürlich schon eine Masse drauf und so. Das wird die Frage, ob er so in der Richtung Fabio geht, ne, der das noch sehr gut geschafft hat, das ja nicht so zum Thema werden zu lassen, oder ob es in eine andere Richtung geht. Aber ja, ich glaube, Maurice wird uns lange erhalten bleiben im Format,
ja,
denke ich schon.
Glaube ich auch, ja.
Jetzt haben wir noch drei positive Überraschungen. Und zwar, wir haben Jürgen, Pierre und Jelis natürlich noch. Ich würde mal zur positivsten gehen, und zwar zu Jürgen. Da hat sich ja Anni damit beschäftigt und hat sich, also ich habe mit ihr zusammengeschaut gestern Abend und die war also direkt wirklich Fan. Ne? Da musste sie noch nicht mal Promi-Patin von ihm sein. Sie hat sich gefreut, Tschüss. Dass der da so präsent war und
ja.
Dass der da so ja, also einfach so abgeliefert hat. Teilweise, würde ich sagen, aber vielleicht sagt es Anni ja selbst.
Hallo, Anni hier. Ich berichte über meinen Schützling Jürgen. Ich muss so ein bisschen meine Vorurteile vom letzten Mal zurücknehmen, indem ich gesagt habe, ich glaube, dass er todeslangweilig ist und ziemlich schnell rausfliegt, weil ich habe tatsächlich noch einiges über Jürgen in Erfahrung bringen können und natürlich auch, wie er sich in der ersten Folge präsentiert hat, aber dazu kommen wir gleich noch. Erstmal habe ich noch rausgefunden, dass Jürgen doch einen Instagram-Account hat. Ich habe nämlich erstmal habe ich geguckt, okay, mit wem ist er da, mit wem ist er verwandt, wer könnte über ihn berichten. Habe ich rausgefunden, dass er eine Tochter hat, die 2023 mal bei der Höhle der Löwen war. Und die, also ich weiß nicht, ich habe mir nicht ganz durchgelesen, was sie gemacht hat, aber ich glaube, es sind Hygiene- und Pflegeprodukte für Mamis. Oder für angehende Mamis, irgendwie so in die Richtung. Auf jeden Fall habe ich ihren Account gefunden und dann ihre Stories geguckt und sie berichtet viel über ihren Vater und so und hat ihn natürlich auch vertaggt. Bin ich ihm gleich nicht in die DMs geslidet, aber ihm zumindest gefolgt. Er hat jetzt erst 280 Follower. Das heißt, ich würde jetzt alle dazu aufrufen, ihm mal zu folgen. Er heißt tatsächlich einfach nur Jürgen Hingsen zusammengeschrieben, aber gib dem guten Mann doch mal ein Follow, damit sich das auch lohnt. Also sehr professionell aufgezogen. Ich glaube, er hat da Unterstützung von seiner Tochter. Aber ja, dadurch bin ich auf seinen Instagram-Account gekommen und bin da noch ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen. Habe herausgefunden, dass er einen Zungenschrittmacher hat. Und nein, es ist kein Schrittmacher auf der Zunge, so wie ich erst dachte, sondern also er hat nämlich, der Hintergrund ist, Jürgen hat ganz schlimme Schlafapnoe bis zu diesem Teil, dass es sogar gefährlich sein könnte im Schlaf, also irgendwie mit seinem Herzen und so. Deshalb hat er diesen Zungenschrittmacher, heißt es, der halt das so ein bisschen reguliert. Das ist ein Fact, den ich über ihn rausgefunden habe. Dann, dass er auch Wassermann ist, haben wir ja in der ersten Folge rausbekommen, dass er Geburtstag hat am 25.01. Damit gehört er zu den Wassermännern, genau wie ich. Und das, meine Freunde, ist so ein Zeichen. Genau, also Jürgen Hingsen ist wie ich Wassermann. Lieben wir. Aber dann möchte ich auch noch kurz was zur ersten Folge sagen, weil ich finde, dass Jürgen sich wirklich wahnsinnig gut präsentiert hat. I love him. Mein Spirit Animal einfach. Dieses Spiel, wo er, ich glaube, links mit Timur und rechts mit Lilly Becker diesen Hügel da hochgerannt ist mit diesem Wasser, den Stern in seinen Zähnen, ja, in seinem Mund hat er diesen Stern nach oben getragen. Einfach eine Maschine, ein King. Ich liebe ihn. Da hat er sich sehr gut präsentiert, bin sehr stolz. Er muss ein bisschen aufpassen, dass er solche Dinge wie bei der Essensprüfung, wo er von vornherein sagt, nee, mache ich nicht, dass er das nicht zu oft macht, weil ich glaube, das könnte ihm negativ ausgelegt werden. Aber all in all hat er Potential. Er ist in meinem Ranking jetzt nach oben gestiegen. Also ich habe sehr viel Hoffnung in ihn. Ich hoffe, er schafft es auch, das weiter umzusetzen, dass er nicht so zu einem Langweiler mutiert, der früh ins Bett muss und so, weil die Anzeichen gab es leider. Aber bis jetzt würde ich sagen, go Jürgen, mach weiter so. Wir lieben dich.
Jawohl, das war Anni und ich war live dabei, als sie das alles recherchiert hat. Deswegen, ja, Jürgen war auf jeden Fall eine Überraschung, weil man ja keine Erwartungen hatte eigentlich. Und ein Riesenmensch, ne? Ein Riesenmann. Und das sieht schon manchmal sehr, sehr lustig aus. Ich habe auch das Gefühl, dass es dadurch so ein bisschen leichter hat, dass vieles sympathisch wirkt, weil er quasi wie so der sanfte Riese rüberkommt eigentlich. Ich glaube auch, dass er viel Glück hatte jetzt in der ersten Folge, dass da so direkt so eine Sportprüfung kam, ne, wo er natürlich als Sportler dann auch was beweisen kann. Und dieses Bild, da gebe ich Anni voll recht, war auf jeden Fall das Bild der Folge, wie er da alle da hochgezogen hat und selber den Stern zwischen den Zähnen hatte. Also schon krass. Aber ja, sobald es dann natürlich an die klassischere Dschungel-Challenges geht, mit Ekel, ne, mit Essen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob er da weiterhin so abliefern kann, weil die Essprüfung, ich meine, das war jetzt auch ein Ding, was er da essen sollte, was allein schon riesig war, ne?
Ja.
Aber er hat es ja abgelehnt, nicht weil es groß war, sondern weil er generell sowas nicht isst. Also das habe ich so verstanden.
Ja.
Und das ist halt schon ein Problem. Und also wenn er das weitermacht, dann sehe ich da nicht das Dschungelkönig-Potenzial, was ich eigentlich sehen würde, weil bei Promi Big Brother, ne, hatten wir Rainer Gottwald. Und ich war die ganze Zeit so, das hat doch eigentlich, das, also die haben doch dieselben AnruferInnen bestimmt. Also Rainer Gottwald und er, leider, glaube ich, wenn er sich da nicht bessert, wird er kein Kandidat sein. Aber vielleicht ist es genau das, was ich vorher bei Alessia gesagt habe. Also, ne, er baut sich sozusagen sein Sprungbrett. Erst schafft er es nicht, dann muss er irgendwann vielleicht doch in der Essensprüfung und überwindet sich und wird dadurch zum ultimativen Dschungelkönig-Kandidat.
Ja, ich bin halt auch gespannt, wenn er dann auch in der zweiten Woche hoffentlich eine Prüfung absolvieren wird, wie er das dann so machen wird. Also wenn es jetzt nicht gerade Essen ist, weil ich habe mir so gedacht, jetzt die Prüfung, die morgen sein wird, ist ja in diesem Loch da unten und wie er damit klarkommt, also mit den ganzen Ekeltieren und so und sich dreckig machen. Also da bin ich halt gespannt, ob er da bereit ist, auch den Weg zu gehen. Aber so an sich fand ich den auch mega witzig, auch so, dass er die ganze Zeit so gute Laune hatte und die ganze Zeit so gestrahlt hat. Also das will man ja auch sehen, gerade bei den älteren Kandidaten, weil die ja auch oft dann keinen Bock haben und sagen, ja, ich nehme jetzt meine Gage mit und bei. Also der hat ja schon Lust auf das ganze Projekt. Ich fand so einen Satz, fand ich ein bisschen blöd, da war das ja so, da waren die ja in diesen, sind die ja geschwungen und dann hat, ich glaube, jedes war relativ langsam oder so und dann hat er gesagt, jetzt machst du hier eine auf Drama Queen. Das fand ich ein bisschen unangenehm, aber das ist der einzige Moment, der
ich
mir
auch,
so ein bisschen negativ aufgestoßen ist, weil sie hat da eigentlich nichts gemacht.
Ja, hat überhaupt nichts gemacht. Sie hat sich ja, war da als Erste und musste sie erstmal diesen Contest da, also die, musste sie sich da erstmal erschließen, wie das überhaupt alles funktioniert und so. Also von daher hat sie da die Vorarbeit geleistet eigentlich. Ja, bevor wir zu Jelis kommen, gehen wir aber noch zu Pierre. Und Pierre war definitiv aus meiner Sicht auch eher eine positive Überraschung dieser ersten Folge und bin gespannt, was Patin Marie, die ja erstmal noch nicht so viel damit anfangen konnte mit diesem Los, was die jetzt mit ein bisschen mehr Erfahrungswerten sagt.
Hallo nach dem Einzug. Ehrlich gesagt hat der mir echt richtig, richtig gut gefallen. Also besser als so manch anderer Einzug in den letzten Jahren und irgendwie mochte ich die, ja gut, zum Schluss war die Harmonie ein bisschen weg, ne? Aber die Harmonie im Camp ganz gerne. Zu meinem Patenkind, Pierre, ich finde, der hat sich unfassbar gut geschlagen. Und ich habe auch tatsächlich ein paar Mal richtig, richtig laut gelacht. Gerade am Anfang diese Umarmung, wo er alle total fest umarmt hat, das fand ich irgendwie ganz angenehm. Und als er diese Blume gegessen hat, also von der ich mir bis heute sicher bin, dass es Deko war, aber es war irgendwie so süß und so, ja irgendwie, finde ich, hat er eine reelle Chance darauf, dass er da Publikumsliebling werden kann, weil der einfach so sehr scheinbar er selber ist. Zumindest wirkt er sehr authentisch, finde ich. Von dem kam auch kein dummer Kommentar den Reality-Stars gegenüber, was ich auch jedes Jahr einfach ätzend finde. Und bei der Bettenvergabe, als er sagte, er ist bestechlich, er ist auf jeden Fall käuflich, oder als er beim Feuer sagte, er muss nah am Feuer liegen, weil er räuchert, damit sein Gesicht so bleibt. Ich habe so wahnsinnig gelacht. Oder mit dem Baden, ich mag kein Nacktbaden, ich mag nur Baden ohne Hose. boah, ich hab mich weggehauen ein paar Mal. Ja, genau. Und Pierre hat die Prüfung ja auch nicht gemacht, aber er hat sie nicht bestanden. Er hat dieses eklige Tofu-Zeug essen müssen. Ich finde, das hat er schlau gemacht, weil viele von den anderen, zum Beispiel Lili Becker, die hat ja 4 Skorpione in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Ich fand sowieso die Portion diesmal unfassbar groß und vielleicht auch sogar ein bisschen zu groß für eine Dschungelprüfung und zu wenig Zeit. Und ich habe ein paar Mal gedacht, jetzt könntet ihr ruhig sagen, passt schon, wenn du auch nur einen isst. Und Pierre hat es sehr schlau gemacht, weil er hat abgebissen und gekaut. Aber als ihm klar wurde, dass er das nicht schafft, hat er sehr langsam gekaut und sich das nicht reingeschoben. Und ich glaube, dass das sehr schlau war, weil da ja einige waren, die das nicht geschafft haben. Also ich bin nach der ersten Folge sehr begeistert von meinem Patenkind und bin sehr, sehr froh mit, wie er sich bis jetzt entwickelt hat. Bin aber auch gespannt, was die nächsten Tage kommt, weil wir ja mit Edith schon so einen ersten Taste davon bekommen haben, in welche Richtung es gehen kann.
Ja, danke an Marie. Ich finde, du hast wirklich ein gutes Los gezogen, weil Pierre, yes, kann sein, dass es jetzt so, er hat noch Energie und deswegen ist er quasi noch sehr stark in dieser, ich finde nicht, dass Kunstfigur jetzt völlig es nicht trifft, weil ich finde auch, dass er so wirkt, als wäre er selbst, aber irgendwie so, ne, dass er so performt einfach, was er jetzt schon tut im Sprechzimmer und so, dass er da ironisch ist und dass er da seinen eigenen Humor irgendwie so reinbringt. Das habe ich schon das Gefühl. Und es kann auch sein, dass es dann mit der Energie dann, wenn die weniger wird, auch weniger wird. Aber Stand jetzt bin ich auch super, super happy, dass er dabei ist. Und glaube, ich meine, bei so Schauspielern ist man natürlich immer dabei, dass man immer so in eine Richtung Mathieu Carrière will. Und das sehe, so sympathisch ich ihn finde, so sehr glaube ich, dass er schon auch jetzt nicht full on Carrière ist, aber dass er natürlich so ein bisschen was in dieser Hinsicht schon in sich trägt auch noch, oder?
Ja, also ich hoffe es ja ein bisschen. Also so sympathisch ich ihn auch fand, ich finde der Schauspieler eh super interessant im Dschungel und gibt's eigentlich selten, also außer halt so diese typischen Soap-Darsteller, aber ich meine, er ist ja nochmal so eine andere Kategorie. Ja, ich glaube, es wird halt mal so abwarten, wie sich das so weiterentwickelt in den nächsten Tagen. Aber so an sich, was ich so gedacht habe, nach der Folge, als ich so überlegt habe, okay, wer könnte denn hier am ehesten Dschungelkönig werden, da hatte ich ihn auf jeden Fall schon im engeren Kreis, würde ich sagen. Also ich finde, er hat sich richtig gut präsentiert, weil er ja auch diesen Humor hat und dann aber auch auf der anderen Seite auch diese emotionale Geschichte, dass er hier bei der Alte rausgeworfen worden ist und wie er aufgewachsen ist im Osten, ne? Deswegen, ja, also bin ich auf jeden Fall sehr interessiert, ob da diese typischen Schauspielerallüren, die wir so bei den Schauspielern in der letzten Vergangenheit ja erlebt haben, auch bei ihm zutreffen werden.
Also ich würde zustimmen, in einer Welt ohne Follower und Co., also klar, im letzten Schritt, ne, in der Frage Top 3, wer wird Dschungelkönig, da spielt dann sowas tatsächlich nicht mehr so eine große Rolle, aber bis dahin läuft dann natürlich schon Gefahr bei den ersten 2 Rauswahlen so, wenn es auch noch nicht so ganz bei den Leuten ankommt, die anrufen, dass man ja gar nicht mehr nach Dschungelprüfungen wählt, sondern nach wer soll Dschungelkönig werden, ja, so der Klassiker, dass er dann so auch mal durchrutschen könnte, einfach weil er eben nicht dieses Publikum hat. Und das kann jedem so gehen, der nicht eine große Fangruppe hat, so hinter sich. Aber wenn ich da halt sehe, 800.000 Jeles-Fans versus Pierre, dann wird das schon eng, aber und da muss er vor allem jetzt auch konstant so weitermachen und nicht nur in einer Folge. Bin aber grundsätzlich positiv. Also ich glaube, dass er seine Momente haben wird, weil er im Sprechzimmer gut funktioniert, glaube ich. Also das, glaube ich, konnte ich jetzt schon erkennen in Folge 1, dass er da gute Momente haben wird und dementsprechend wird auch in der Sendung immer wieder ein Faktor sein, ob er dann selber auch Geschichten hat so im, ne, im Zusammenleben, das wird die Frage sein, aber im Sprechzimmer, glaube ich, wird er immer mal wieder seinen Senf dazugeben und das ist gut, glaube ich, weil ich finde ihn auch gut. Ja, aber jetzt kommen wir zu Jeles. Abschließend noch, also ich finde, Jeles hatte einen positiven Dschungelauftakt, oder? Also ich meine, man kann da jetzt nicht so viel gegen sie sagen, oder?
Für sie jetzt auch nicht so krass, weil so viel hat man ja leider nicht gesehen von ihr.
Also ich würde erstmal sagen, ich finde, ihr steht der Dschungelstyle mit Abstand am besten. Also ich finde, sie hat super Glow-Up direkt an Tag 1, wenn sie diesen Hut aufhat, ehrlicherweise. Ja. Oder?
Also, ja, muss man dir sagen. Aber sie sieht immer gut aus. Also auch bei Promi Big Brother in ihren Drecksklamotten, die da nie gewaschen worden sind, da war sie auch am letzten Tag mega gut aus. Also.
Nee, aber ich fand dieser Style da, der hat dir schon auf jeden Fall sehr für sie gesprochen. Ja, und ansonsten wirkt sie halt ultra vorbereitet. Und das hat halt eine positive und eine negative Seite, ne, dass sie so ein bisschen zu professionell da drin wirkt, ne, mit ihrem Urinella. Haben ja auch die anderen gesagt, voll schlau, ne, Lilly auch voll schlau. Ja. Ist ja auch ein richtig schlauer Luxusgegenstand einfach. Aber es wirkt schon. Und dann hat sie auch diesen Moment gehabt bei der Bettensuche, so nach dem Motto, ah, mir wurde gesagt, dieser eine Platz ist eigentlich ganz gut, weil da kommen keine Spinnen hin. Das wirkt alles so, als hätte sie sich sehr, sehr, sehr bei vielen Leuten erkundigt, wie das alles ist und wie sie da wirklich am besten da durchkommt. Und das könnte, wenn das so weitergespielt wird als so die Professionelle, dann könnte ihr das negativ ausgelegt werden. Gerade finde ich es halt noch positiv, weil sie anscheinend voll weiß, was auf sie zukommt und vielleicht auch wirklich eine Taktik hat, wie sie am Ende zu dem Ziel kommt, was sie will, nämlich Dschungelkönigin werden, um dann Geld zu verlosen für den guten Zweck unter anderem und auch an die Fans. Von daher glaube ich, gerade ist sie auf einem guten Weg. Sie kommt auch mit den Leuten gut aus. Na, auch die Tatsache mit Sam, dass sie da so selber darauf hinweist, ja, ich wäre gerne lieber gut mit Sam, wirkt alles so ein bisschen taktisch und ich bin ja pro Taktik. Ich finde es ja blöd, wenn man nicht so richtig eine Taktik hat. Deswegen, ich würde ähnlich rangehen, glaube ich, wie Jelis. Deswegen sind wir da voll auf einer Linie und weiß ansonsten noch, dass draußen gerade natürlich einiges passiert. Es ist ja die Schwester, Mutter und Snow dabei in Australien. Ja. Phyllis ist, glaube ich, die Schwester, die macht auch die ganzen Social-Media-Angelegenheiten, die betreut zusammen mit hier ihren Account. Chiara Fröhlich. Da wirkt irgendwie alles so, als weil sie hat es auch so erklärt, dass sie quasi einfach gerne wissen würde, dass die alle in ihrer Nähe sind, vor allem eben Snow und nicht dieses Ding hat von wegen, die sind 1000 Kilometer entfernt. Mhm. Und solange sie das entspannt, finde ich das gut. Ja, ansonsten gibt es noch den Faktor Yannick, den ich gerade fast noch spannender finde, weil Yannick gerade außen sich so verstrickt hat in so einen kleinen Streit, oder was heißt Streit, aber in so eine Sache mit Greta, die ehemalige Love Island-Teilnehmerin. Hast du es mitbekommen auch?
Ja, klar. Also ich bin ja Yannick-Ultra-Fan. Also nicht Fan, aber ich glaube so, ich finde ihn einfach extrem unterhaltsam, weil er einfach so unfassbar unangenehm ist. Und ich verfolge ihn schon seit Anfang an sein Insta-Game. Und ich finde das halt alles leider so witzig. Und es gibt mir einfach so viel Leben. Und ich liebe einfach diese ganze Story. Habe ich alles mitbekommen mit Gerda und so. Ich finde das einfach so lustig und so absurd. Und dieser Mensch ist so verrückt irgendwie und hat so eine ganz weirdes Selbstbildnis von sich selber. Aber kannst du ja jetzt ein bisschen mehr sagen, weil du bist
ja, ich bin ja neu im Game.
Mehr involviert.
Ich bin ja neu im Yannick-Game, aber ich kann, also der Bezug zu Jelis ist, Jelis hat ihm ein Feierverbot erteilt für die Zeit, wo sie im Dschungelcamp ist. Also das muss man erstmal sagen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass Jelis nicht so ganz happy wäre mit dem, was Yannick jetzt macht, nämlich dass er sich in diese ganzen Geschichten mit seinen Ex-Freundinnen da irgendwie verstrickt, weil es gab einen Podcast-Ausschnitt aus dem Podcast von Greta und
Love Island
Tim heißt er, oder? Tim, genau. Mhm. So. Ja. Und die haben da irgendwie gesagt, oder Greta hat da irgendwie diesen Podcast-Ausschnitt gemeint, und der ist auch ein bisschen viral gegangen bei TikTok, dass sie was vor ein paar Monaten mal, oder vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, mit Yannick hatte, so auf Mallorca. So, und hat das einfach so rausgehauen. Und dann hat er jetzt repostet in seiner Story, wie sie sich da irgendwie erklärt hat, weil sie hat in den Kommentaren wohl viele so Slut-Shaming-Kommentare bekommen. Mhm. Und dann hat sie eben so kommentiert, ich habe das einfach so erzählt und ich weiß nicht, warum ich da immer wieder so Probleme damit bekomme, weil ich meine, jeder Mensch darf so viel Sex haben, wie er will und bla bla. Und er hat das dann repostet, hat dann quasi so drüber kommentiert, so irgendwie sich über Hate aufregen, aber selber die ganze Zeit haten und mich da irgendwie erwähnen und so. Sie hätte mich ja gar nicht erwähnen müssen. Und dann hat irgendwie auch noch Gerda unter dieses TikTok kommentiert und irgendwie auch gemeint, ja, ich schäme mich jetzt auch dafür, dass ich da mal mit dem was hatte, weil Gerda dann auch so meinte, ja, weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe und so. Und Yannick hat sich halt da, hat das voll so getriggert und hat das jetzt so übelst lange nochmal so ausgewälzt und so. Ja. Und hat dann auch, was ich halt so geil finde, der hat erst so zwei Slides so sich über Greta aufgeregt, dann über Gerda aufgelegt und dann im dritten Slide hat er dann das TikTok verlinkt und hat gesagt, ach ja, übrigens, es geht übrigens um dieses TikTok hier, schaut es euch doch mal an. Wo ich dann auch so denke, ja, Junge, also
Und auch gesagt hat, ja, gib dem Thema nicht mehr Cloud, aber jetzt habe ich gerade Lust drauf oder so. Also das soll es gar keinen Sinn ergeben.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jenes, wie gesagt, damit so happy wäre, wie das gerade alles läuft, weil der verstrickt sich ja voll in dieser, mit zwei Ex-Freundinnen ist er da gerade voll am so rumstreiten und so an Tag 1, in dem sie, wo sie im Dschungelcamp ist.
Ja, ich frage mich auch, ob sie das so geil fand, dass es überhaupt rausgekommen ist, also dass er das da gegenüber RTL auch erzählt hat, dass er Feierverbot hat, weil das ja schon auch wieder so wieder zurückzieht auf diese ganze Story in Berlin, wo er feiern war und die waren doch beide getrennt und dann hatte er direkt was mit einer und der Gürtel ist kaputt gegangen. Also ich glaube, sie möchte auch jetzt gerade bestimmt nicht, dass das, weil sie auch gerade beide auf Happy Family machen, du hast ja bestimmt auch den RTL-Beitrag gesehen, wo sie da zusammen am Tisch saßen mit Snow, dass das jetzt auch gerade nicht so ihr so gut in die Karten spielt, dass er da irgendwie nochmal die alten Geschichten Anspielungen macht und dann auch noch mit seinen Ex-Freundinnen, also das ist alles nicht so geil für sie. Aber ich freue mich, er ist ja auch morgen in der halben Stunde davor oder so. Oder heute, weiß ich gerade gar nicht.
Heute, genau, Samstag.
Genau, ja, da werde ich auf jeden Fall reinschalten. Also da bin ich auf jeden Fall da.
Ja, ich jetzt auch natürlich, weil fällt in meinen Bereich. Und gerade habe ich da auch Freude damit, dass dieses Ding auch ein bisschen da Thema von mir ist. Weil vielleicht macht das ja so große Wellen irgendwann noch, dass das in so eine Richtung Katzenberger und so weiter geht. Und dann bin ich natürlich dann der Reporter vor Ort. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht und Jelis schlägt sich bislang gut und wird da weiter es gut machen, glaube ich. Also professionell, aber doch sympathisch, ist eine gute Mischung.
Ja.
Gut, dann ist das unsere Besprechung zum Dschungelcamp Auftakt. Jetzt machen wir weiter und es geht ja dann auch jetzt dann umso mehr um dieses ganze Thema Evakuierung und so weiter im Dschungelcamp. Da haben wir jetzt noch keine Infos dazu. Wir wissen nur, was die Bild quasi berichtet hat. Ich nehme mal an, dass die da ins Dschungeltelefon oder so gebracht wurden, wie es auch schon mal der Fall war. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Das wird uns jetzt noch mal ein paar Tage beschäftigen, glaube ich, so diese ganze Wettersituation in Australien. Mal schauen, was das mit unseren Schützlingen macht. Und dann reden wir in ein paar Tagen wieder drüber. Also ich nehme an, dass wir unter der Woche eine Folge machen. Ich wollte aber trotzdem noch mal ganz kurz auf die neuesten Schlagzeilen zum Thema Kampf der Reality Stars eingehen, dass wir da auch die aktuellsten Gerüchte immer abgreifen. Und zwar bei unserer Show-Seite des Vertrauens Reality Show Edits. Da gibt es nämlich die neuesten Gerüchte, die mich sehr happy machen gerade. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wir fangen mal an mit denen, die mich so halb freuen. Und zwar wurde spekuliert, dass Dennis von Make Love Fake Love, Dennis Lodi, dabei sein soll. Dann Anita Latifi, die auch beim Promi-Büsten ja schon am Start war, und Christine Okpara. Das war so ein Dreiergespann, was spekuliert wurde. Das ist natürlich, gerade mit Christine, muss man sich genau überlegen, ob man sie irgendwie da dabei haben will, ehrlich gesagt. Was sagst du?
Ja, ich finde es komplett scheiße. Auch alle drei. Also,
ja, irgendwie gibt dir auch keiner was davon, oder?
Und Hattie, die auch offiziell schon bestätigt worden sind. Also bis jetzt, was die Gerüchte betrifft, bin ich einfach, also diese ersten Gerüchte fand ich richtig scheiße und ich habe gar keinen Bock auf KDRS.
Okay, ja, kann ich verstehen. Also ich mag halt Frank Fußbräuch.
Ja, ich auch.
Ich kann auch, glaube ich, mit Chan leben. Also,
ja, aber da ist auch wieder das Ding, ne? Also ich weiß nicht, wie tief du da mit drin bist, aber ich bin es auch nicht so krass da drin, aber so ein bisschen habe ich schon mitbekommen, dass es ja diese Vorwürfe gibt von Valentina. Und ich finde das irgendwie ganz, also ich habe ein ganz komisches Gefühl dabei, dass er jetzt dafür gecastet worden ist.
Ja, voll. Also klar, wir wissen nicht so viel darüber.
Ja, aber, wir wissen nichts, aber ich finde es einfach komisch. Ich habe einfach ein ganz komisches Gefühl dabei.
Ja, und ich mag ja Laura Blond, die ja auch dabei ist. Deswegen
das ist auch ganz cool.
Aber ja, es passt nicht.
Ich krieg dauernd TikToks von ihr angezeigt, wie sie da in Dubai lebt. Und dann bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich stimmt, also ob sie wirklich dabei ist. Also ich würde mich freuen, werden schon, aber ich finde das irgendwie, weil sie irgendwie für jeden Tag habe ich sie auf meiner For You. Also wenn sie das alles vorgedreht hat, dann krass.
Respekt. Ja, aber die neuesten vier Gerüchte, die machen mich schon so ein bisschen happier. Also okay, Jonas Steinig, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber Tara Tabitha, ne, soll dabei sein. Ja. Dann Anushka Renzi, die wir gerade schon erwähnt haben, und mein Lieblingsgerücht, Ailton.
Ja.
Weil das wäre natürlich das Kultgesicht, was ich eigentlich brauche, so,
Ja.
und was in die Richtung Manni Ludolf und so weiter gehen würde. Da wäre ich happy darüber, wenn er dabei ist.
Ja, Eitan und Anushka finde ich auf jeden Fall schon gut. Und ich bin ja auch gespannt, weil ich meine, diese Gerüchte können ja auch meistens nur daran festgestellt werden, wie aktiv die Leute sind auf Instagram oder auf anderen sozialen Netzwerken. Und die Leute, die man wirklich da aus der ganz tiefen Schublade holt, die kann man ja meistens vorher noch nicht ja, herausfinden. Und dementsprechend werden da auf jeden Fall noch coole Namen kommen. Aber ich finde Eitan und Anushka ehrlich schon mal ganz gut als Start. Und Tara finde ich auch. Ja, okay. Also auf jeden Fall besser als diese ganzen Shore-Kandidaten, die wir jetzt schon
Ja,
hatten.
glaube ich auch. Deswegen, das waren die neuesten Gerüchte und damit ist das unsere Folge. Wie gesagt, wir machen dann bald schon weiter in einem schnelleren Rhythmus und mit allen Promi-PartInnen weiterhin natürlich. Danke, dass alle ihre oder fast alle ihre Sprachnachrichten eingesendet haben und ja, sagt uns Bescheid, wenn ihr irgendwas speziell, ob wir auf irgendwas speziell eingehen sollen unter @Fernsehen für alle natürlich oder ihr schreibt uns direkt. Auch da sind unsere Ads natürlich in den Shownotes verlinkt. Jetzt sage ich eigentlich schon danke fürs Dabeisein an Jule.
Ja, gern geschehen.
Ihr könnt schon mal abschalten und wir riskieren jetzt die dicke Lippe und würgen sie uns runter. Prost auf Nina Bott. Bis dann.